Also wir hatten ja letzte Woche angefangen und wir sahen, dass Johannes, der Schreiber, uns sozusagen Gott in den Raum, in den Richtersaal hineingeführt hat, als ersten Zeugen, der als erster auftrat. Natürlich ist es der Johannes, der schreibt, aber der auftritt und Zeugnis gibt über Jesus. Der die Frage beantwortet, wer ist dieser Jesus, ist als erster Gott, der hier auftritt und es zeigt. Und das erste Zeugnis ist, im Anfang war das Wort. Also egal welcher Anfang, er geht und führt uns zurück zu dem ersten Anfang, den wir kennen. Dadurch, dass der Artikel fehlt, geht es nicht um also einen bestimmten Anfang, sondern es geht um egal welchen Anfang, und er zeigt, im Anfang war das Wort. Also wenn wir an die Schöpfung zurückgehen, erinnert euch, hier ist die Schöpfung und er war vor der Schöpfung, er gehört nicht zu der Schöpfung. Also das erste Zeugnis, was Gott gibt, er sagt, dieses Wort war Präexistenz. Also er hat schon davor existiert. Dann das Zweite, er stellt Gott hin und er sagt, hier ist Gott und Jesus war bei Gott. Okay? Es waren zwei unterschiedliche Personen, also war er koexistent. Ja, er war parallel, so wie ein Co-Pilot, ja, neben dem Pilot. Also hier ist Gott und er sagt, Jesus war bei Gott. Hier ist die Trinität, also die Trinität in Klammern jetzt, wo die zweite Person der Gottheit aufgezeigt wird. Und dann zeigt er uns, dass er Gott war, dass das Wort Gott war. Und ich möchte nochmal aufzeigen, wie wichtig das ist, weil viele Leute leugnen zum Beispiel die Trinität und sagen, nein, die Schrift sagt, es gibt nur einen Gott. Und dazu sagen wir Amen, es gibt nur einen Gott. Aber dieser eine Gott offenbart sich in einer Dreieinigkeit. Und hier dieser Vers zeigt uns das auf, weil er sagt, er war präexistent, ja, er war koexistent und er war self-existent. Also er hat selbst gelebt, er war selber Gott gewesen. Diese dritte Aussage sagt nicht, das Wort war der Gott, okay? Das würde sich dann auf den Vater beziehen. Ja? Das Wort war der Gott, okay? Der Vater. Nein, sondern das Wort war Gott. Und genauso, es war nicht ein Gott, sondern es war Gott neben Gott. Ja? Johannes steigt ein mit den ersten Versen und macht die Gottheit Jesu deutlich. Hier fängt er an, nirgendwo anders. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist seine Herkunft. Darum geht es ihm. Und jetzt beweist er das, was er gesagt hat. Also, dass Jesus präexistent ist, dass er koexistent ist und dass er, gibt es ein besseres deutsches Wort? Also, dass er, hier geht es um die Qualität Jesu. Ja, ihr erinnert euch an das Prädikatpronomen, richtig? Ja, das Prädikatpronomen sagt, wie dieses Wort ist, wie das Subjekt oder Objekt ist. Ihr erinnert euch, nicht wahr? Der Himmel ist blau. Ja, blau ist dieses Prädikatpronomen, das sagt, wie der Himmel ist. Und Jesus ist Gott. Und das ist das Prädikatpronomen und sagt, wie Jesus ist. Also es geht um die Gottheit Jesu. Ja? Deswegen gehört da kein Artikel rein. Ihr erinnert euch. Also, und jetzt beweist er das in den nächsten Versen. Von Vers 3, er sagt, er ist der Schöpfer. Das ist der Beweis seiner Gottheit. Ja? Er hat geschaffen. Durch ihn wurde geschaffen. Das ist der Beweis seiner Gottheit. Dadurch, dass er uns hinführt und sagt, guck mal, das, was Jesus gemacht hat, beweist seine Gottheit. Ihr werdet euch erinnern, dass, wo wir in einem Zug durchgegangen sind, durch das Johannesevangelium, dass Jesus auch auf seine Werke, die er auf Erden getan hat, in der Gegenwart des Johannes und der Leute, dass er gesagt hat, die Werke beweisen meine Gottheit. Und genauso die Schöpfung beweist seine Gottheit. Und die Werke Jesu haben seine Gottheit bewiesen. Das ist der erste Beweis, warum diese Aussage, die er in Vers 1 macht, stimmt. Aber er geht weiter. Nicht nur ist Jesus der Schöpfungsmittler, sondern als nächstes, in ihm war das Leben. Und hier das Interessante, in ihm war das Leben. Hat jemand eine andere Übersetzung, wo es anders heißt? In ihm war das Leben. Wisst ihr, im Griechischen ist Logos männlich. Okay? Logos ist männlich. Und er geht hier einfach weiter und sagt, in ihm, also im Logos, war das Leben. Deswegen steht es in unserem Text, es wird einfach übersetzt, im Deutschen ist ja das Wort nicht männlich, oder? Korrigiert mich. Ja. Aber im Griechischen ist Logos männlich, deswegen er bezieht sich auf das Logos und er sagt, in ihm war das Leben. Und wenn wir Jesus einsetzen, ist es korrekt. In ihm war das Leben, denn er beweist Jesus seine Gottheit. Und wisst ihr, es ist eine Sache, er hat Jesus vorgeführt als den Schöpfer. Es ist eine Sache, etwas zu schaffen. Aber es ist eine andere Sache, dem Geschöpf Leben zu geben. Und das ist das, was wir sehen, wo wir hingeführt wurden zu dem ersten Anfang, wo Jesus der Schöpfungsmittler war, des Menschen. Der Mensch wurde geschaffen und danach wurde ihm das Leben eingehaucht. Also, es ist eins zu schaffen und es ist das zweite, dem Geschöpf ein das Leben zu geben. Und das ist genau das, was Johannes hier deutlich macht, was Gott uns hier deutlich macht. Er als der Schöpfer, er hat auch das Leben gegeben. Und Jesus selber sagt es, dass er genau das identische Leben in sich hat, wie auch Gott. Guckt mal in Johannes 5, Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Oder Johannes 5, Vers 26, ein bisschen weiter. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Das ist der Beweis der Gottheit Jesu. Also er ist der Schöpfer, also der Schöpfer, Schöpfungsmittler, und er ist der Lebensgeber, der der Schöpfung das Leben gibt. Und jetzt geht er den nächsten Schritt. Also in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben war das Licht der Menschen. Wie stellt ihr euch das vor? Als erstes möchte ich sagen, was uns hier auffällt, er führt uns, er spricht in der Vergangenheit. Das Leben war das Licht der Menschen. Warum? Er führt uns wieder zum Anfang hin, da wo er angefangen hat, uns bei der Schöpfung Christus aufzuzeigen. Deswegen in der Vergangenheit, weil er uns aufzeigen will, was dort geschah, sind bildliche Tatsachen für Jesus. Deswegen, also gehen wir zum Anfang, wo das Licht geschaffen wurde. Wo das Licht geschaffen wurde, ist das aber nicht ein Konflikt. Johannes sagt hier, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Warum führt er uns dann in die Vergangenheit zu dem Schöpfungsbericht? Da wir ganz klar lesen können, 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, also Gott hat das Licht geschaffen und es war Licht, Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und ein bisschen weiter, das war der erste Tag, und im Tag 4, Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Also das Licht ist geschaffen. Warum führt Johannes uns jetzt spricht in der Vergangenheit, also führt er uns zu diesem Text. Und da im Text sehen wir aber, dass das Licht geschaffen wurde. Seine Aussage ist aber, und das Leben war das Licht der Menschen. Ich denke, warum er das macht, weil wir nirgendwo besser sehen die Symbolik dieses Lichts, dass er uns hier nicht sagen möchte, dass das Licht geschaffen wurde, ja, dass dieses Licht, was Gott geschaffen hat, was Jesus geschaffen hat, dass er Teil der Schöpfung ist, keineswegs, sondern nur auf das hinzuweisen, wie am Anfang das Licht beschrieben wird, und zwar den Zweck des Lichts, um das Symbol aufzuzeigen, wofür das Licht ist, was das Licht macht. Und das ist, das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt denkt an die Symbolik des Lichts. Also, wozu ist Licht da? Was macht Licht? Das allererste würden wir sagen, ja, das macht das, was dunkel ist, wo man schlecht sieht, macht es heller. Also es leuchtet auf, es bringt Sicht hinein, dass man Sachen sehen kann. Genau das ist es. Was uns Johannes hier aufzeigt und was wir gleich sehen werden, das Erste, was Licht macht, es deckt auf. Es leuchtet, durch das Leuchten deckt es auf, dass es sichtbar wird. Aber das Zweite ist, Licht gibt oder erhält Leben. Wisst ihr, Leben entsteht in Dunkelheit. Also, wenn du ein Samenkorn nimmst, wo steckst du das rein? In die Erde rein, stockfinster. Ja? Das Leben entsteht in der Dunkelheit, aber dann braucht es Licht. Also Licht ist nicht nur, dass es aufdeckt und erhält, Licht ist lebensnotwendig. Licht ist Lebenserhaltung. Habt ihr schon mal diesen Versuch gesehen? Ich glaube, das ist fast in jedem Biologiebuch, wo eine Pflanze in einen Karton reingesteckt wird und dann da so Gänge gemacht werden. Also es ist eine Öffnung in diesem Karton und die Pflanze ist in der letzten Ecke und dann werden so Gänge gemacht, wo der Weg verbarrikadiert wird zu dem Ausgang. Kennt ihr das? Und wenn die Pflanze wächst, wisst ihr, wie die wächst? Die geht, egal welchen Gang, geht sie hin oder her zum Licht hinaus. Es braucht Licht. Also, und das ist, was wir sehen werden. Jesus ist nicht nur, dass er aufdeckt und die Sicht ermöglicht, das Verständnis gibt, sondern er ist Lebenserhaltung. Und das möchte ich euch aufzeigen durch zum Beispiel Psalm 119, Vers 5. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also Gott erhält durch Jesus, durch das lebendige Wort, durch das geschriebene Wort, erhält er unseren Weg. Er gibt uns Wegweisung. Psalm 36, Vers 10 kombiniert das aber, das Licht mit dem Leben, mit dem Heil. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Leute, das ist Lebenserhaltung in Gott, dass Christus hineinleuchtet in unser Leben und uns den Weg weist, wie wir gehen sollen. Das ist Lebenserhaltung. Ganz einfach, wenn einer sich auf einem Pfad befinden würde, ja, der sehr gefährlich ist, und wenn da Licht drauf kommt, wenn da eine klare Linie gezeichnet wird durch das Licht, ist das Lebenserhaltung? Selbstverständlich. Ja. Ohne diesem würde die Person abstürzen, würde er zu Tode kommen. Aber die Symbolik des Lichts ist Lebenserhaltung. Und deswegen sehen wir hier Schritt für Schritt, was Johannes macht. Als erstes, er zeigt ihn auf, er ist der Schöpfer. Er ist der Lebensgeber der Schöpfung. Und er ist der Lebenserhalter dieser Schöpfung, die er gemacht hat. Also Johannes geht Schritt für Schritt und sagt, hier habt ihr einen Beweis nach dem anderen. Und das Faszinierende ist, wie diese Lebenserhaltung in Kindern Gottes sich auswirkt. Ist nicht so, dass er einfach nur auf unseren Weg also Licht gibt, Erkenntnis gibt, sondern das Licht, das wahre Licht, was Leben gibt, funktioniert anders in den Kindern Gottes. Ich lese euch Johannes 8, Vers 12. Hier sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das ist das Allgemeine, das ist einfach die Aufleuchtung, die Lichtgebung sozusagen, wo man sieht, wo man sehen kann. Ich bin das Licht der Welt. Aber was jetzt folgt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hier wird es persönlich, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und Jesus sagt hier, wenn es um die Persönlichkeit geht, wenn Jesus in ein Leben hineinleuchtet, in Kinder Gottes, so wird das zu seinem Heil, weil es von innen geschieht. Ich möchte das unterstreichen mit 2. Korinther 4, Vers 6. Ja, dieses Licht, was Jesus gibt, ist das Licht bei Kindern Gottes, was von innen heraus leuchtet, was von innen verändert, deswegen Lebenserhaltung, nicht einfach nur von außen auf den Weg der Kinder Gottes. Also 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ihr Lieben, Gott lässt es in unserem Licht, in unserem Herzen aufleuchten. Das ist Heilssicherheit. Das ist Lebenserhaltung, was Johannes hier aufzeigt. Schöpfer, Lebensgeber, Lebenserhalter. Und in Kindern Gottes ist diese Lebenserhaltung dadurch, dass er in den Herzen der Kinder Gottes Licht gibt, aufleuchtet und das Leben erhält. Bitte, es ist niemals zu vergleichen mit dem ersten Bund, wo Gott sozusagen das Licht einfach gegeben hat und wie der Hebräerschreiber es sagt, wo ich die Leute dadurch, dass ich Licht auf ihren Weg gegeben habe, bei der Hand genommen habe und sie geführt habe. Das ist nicht zu vergleichen. Das ist ein ganz anderer Bund. Das ist nicht bei der Hand nehmen und führen, sondern das ist Licht werden lassen in ihrem Herzen. Also, eine wunderbare Botschaft, die uns Johannes hier sofort am Anfang über Christus sagt. Über die Herrlichkeit des Christus. Der Beweis seiner Gottheit. Schöpfung, Lebensgebung, Lebenserhaltung. Wenn du eins von diesen Dingen von Christus wegnimmst, predigst du einen anderen Christus. Und jetzt kommt etwas Dramatisches in Vers 5. Und zwar bringt er jetzt eine Präsentation in die Gegenwart. Und wieso sage ich dramatisch? Weil auf der einen Seite sehen wir die Tragödie, auf der anderen Seite wieder die Herrlichkeit und Majestät des Christus. Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Ja? Euch ist aufgefallen, davor sprach er immer in der Vergangenheit. Es war. Jetzt kommt er mit dieser Präsentation in die Gegenwart. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Gegenwärtig. Das leuchtet. Und zu jeder Zeit hat es geleuchtet. Und jetzt leuchtet es. Was ist die Tragödie daran? Ich möchte euch fragen, wenn ihr über diesen Vers wirklich nachdenkt. Die erste Frage, die ich stellen möchte. Wo leuchtet denn das Licht? Wo leuchtet das Licht? Die Antwort ist einfach, oder? das Licht leuchtet in der Finsternis, oder? Und jetzt eine Frage, was versteht ihr unter Finsternis? Der Satz ist ganz einfach, das Licht leuchtet in der Finsternis. Aber was versteht ihr unter Finsternis? Wenn ihr jetzt rumblättern werdet in der Bibel, was uns die Finsternis beschreibt, so werdet ihr schnell feststellen, die Schrift spricht von der Finsternis, wenn sie die Hölle beschreibt. Also wenn es um die Verdammnis geht, um die äußerste Finsternis, wie zum Beispiel Matthäus 8, Vers 12. Aber die Kinder des Reiches werden, in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Äußerste Finsternis. Ist das, was der Text hier sagt, und das Licht leuchtete in der Finsternis, dass Jesus in die Hölle gegangen ist und dort geleuchtet hat, dass er dort gewirkt hat? Habt ihr euch das vergegenwärtigt oder was habt ihr unter Finsternis verstanden? Also, definitiv nicht das. Ja, die Schrift lehnt das direkt ab. Jesus war nicht in die Hölle gegangen, um dort zu evangelisieren. Es gibt kein Fegefeuer, ja, wo Menschen aus dem Fegefeuer, aus der Hölle rauskommen. Also von welch einer Finsternis spricht er denn? Wo hat Jesus hineingeleuchtet? In die Finsternis dieser Welt. Wenn ihr in Matthäus 4, Vers 16 liest, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Hier beschreibt Johannes, wo Jesus ankam, wo Jesus durch die Welt ging, dann ging er durch die Finsternis. Diese Zeit, wo die Menschen gelebt haben, wo wir heute leben, ist Finsternis. In Lukas 1, Vers 78 ist eine Aussage über Jesus. Und da heißt es von Vers 78, also das ist eins der längsten Kapitel, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, ich fange einfach mittendrin an, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Leute, ist euch das bewusst, dass die Finsternis ist dieser jetzige Zeitlauf? Das ist die Finsternis. Wir leben in der Finsternis. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, wer ist denn in der Finsternis? Ja, wenn wir sagen, der ganze Zeitlauf dieser Weltgeschichte ist die Finsternis, wo Jesus hineingeleuchtet hat, wer ist denn in der Finsternis? Und du denkst jetzt, ja, Satan definitiv ist in der Finsternis. Menschen, die nicht glauben, sind in der Finsternis, nicht wahr? Aber wisst ihr, was die Schrift sagt, wer in der Finsternis ist? Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis. Das spricht er zu Kindern Gottes und sagt ihnen, ihr wart einst Finsternis. Johannes 12, Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das heißt, ein jeder ist in der Finsternis. Das gleiche Johannes 2, Vers 9. Wer sagt, dass 1. Johannes 2, 9. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Und deswegen, wenn ihr jetzt dieses vor euch führt, habe ich das benannt, das ist irgendwo die Tragödie. Wir müssen feststellen, dass hier dieser Vers, diese Aussage sagt, er kam auf diese Welt, er kam in die Finsternis und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Okay, die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie hat es nicht verstanden. Sie hat es nicht kapiert. Niemand hat es kapiert, keiner. Niemand. Da gab es keinen einzigen. Versteht ihr das? Wenn alle Leute eingeschlossen sind in die Finsternis, wenn alle Finsternis sind, wie Epheser ganz klar macht, ihr wart Finsternis, dann hat es niemand begriffen. Das ist die Tragödie. Und es wird noch schlimmer, wenn ihr studiert, was dieses Begriffen bedeutet. Katalambano, okay, das griechische Wort. Und es bedeutet zwei Sachen. So ähnlich wie das deutsche Wort erfassen. Ja? Wenn ich sage erfassen, so können auch verschiedene Situationen gemeint werden. Erfassen bedeutet eine Wahrheit vollkommen zu verstehen. Erfassen bedeutet aber auch, dass man irgendeinen Dieb erfasst hat oder dass jemand vom Auto erfasst wurde. Also es ist einmal, es ist das Verständnis, dass man etwas begreift, und das andere Mal ist ein gewaltsamer Akt, okay? Eine Überwältigung, wie zum Beispiel, wenn man von Auto erfasst wurde oder ein Verbrecher gefasst wurde. Und genau das Gleiche bedeutet Katalambano, ja? Dieses Wort, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es bedeutet zwei Sachen, also das Verständnis, die Finsternis, also jeder, alle Leute, die in Finsternis waren, und alle waren in der Finsternis, die haben das nicht Katalambano, die haben das nicht verstanden, das Licht nicht begriffen. Ich gebe euch zwei Beispiele, wie das gebraucht wird. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 25, ne, ich gebe erstmal Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, da ist Petrus bei Cornelius und da spricht er: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Petrus, der diese Bekehrung des Cornelius und der Heiden sieht, er sagt in Wahrheit Katalambano, also in Wahrheit begreife ich jetzt, ich verstehe es, ich komme dahinter. Ja, ich habe es verstanden, was hier geschehen ist. Das gleiche, Apostelgeschichte 25, Vers 25, werde ich nicht lesen. Und ja, könnt ihr selber nachlesen, da seht man diese Bedeutung dieses von Katalambano, wo es einfach darum geht, etwas zu begreifen. Das andere ist, was ich auch vorzeigen möchte, das gewaltsam ergreifen. Also Katalambano meint auch, dass jemanden ergriffen wird, unterdrückt wird, geschnappt wird. Zum Beispiel Johannes 8, Vers 3. Ihr kennt die Geschichte, wo die Frau beim Ehebruch ertappt wurde. Und da heißt es in Vers 3, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch Katalambano wurde. Ja? Also die kamen nicht dahin und haben gesagt, oh, jetzt wissen wir, was hier geschieht. Sondern sie wurde ergriffen. Ja? Und das ist, was der Text hier im Johannesevangelium sagt. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, also nicht verstanden, und die Finsternis hat es auch nicht ergriffen, also konnte es auch nicht überwältigen. Das sind diese zwei Dinge, die wir hier sehen. Auf der einen Seite sehen wir die Majestät des Lichtes, dass das Licht nicht überwältigt werden kann, ja, dass man das nicht fassen kann, nicht unterdrücken kann. Und auf der anderen Seite sehen wir die Tragödie, dass das Licht nicht begriffen werden kann, nicht verstanden werden kann. Und hier müssen wir an Römer 8, Vers 6 denken, wo uns gesagt wird, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Geist, dem Gesetz Gottes nicht. Und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. 1. Korinther 2, 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es auch nicht Ja? Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und hier haben wir das Dilemma. Christus kommt in diese Welt, das Licht leuchtet, aber es kann nicht katalambano, ja? Es kann nicht begriffen werden. Und hier sehen wir, was Johannes macht. Warum zögert Johannes mit solchen Lehren nicht? Warum fängt er damit an? Weil das zu Gott gehört. Und was Johannes hier macht, er zeigt auf, hier ist Gott. Hier ist Gott der Schöpfer, hier ist Gott der Lebensgeber und hier ist Gott der Lebenserhalter. Und dieser Gott ist souverän. Dieser Gott ist souverän. Niemand kann ihn erkennen. Die Finsternis kann ihn nicht erkennen. Und was er jetzt in den folgenden Versen machen wird, ist die Erklärung dessen. Guckt mal, er sagt, als erstes erklärt er und bringt Johannes hinein und sagt, Johannes kommt in diese Welt. Der nächste Vers. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Hier ist ein Mann, der größte Mann der Geschichte ist, den Jesus bezeichnet als denjenigen, der größer ist als alle Propheten, der größer ist als alle, die von einer Frau geboren wurden, außer dem Kleinsten im Reich des Himmels, also Jesus selber. Dieser Mann kommt und er bringt das größte Zeugnis. Und trotzdem sehen wir, dass dieses Zeugnis nicht angenommen wird. Dieses Zeugnis wird nicht angenommen. Seht, die Verse danach zeigen es. Ich will mich beeilen. Also, Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Das war das Ziel, dass alle durch ihn glauben. Dann kommt Vers 8, kommt der Grund seines Zeugnisses, der Grund seines Auftrittes. Nicht er war das Licht, okay? Also er war nicht, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern er war jemand, der Christus in den Mittelpunkt stellen musste, sollte. Okay? Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und hier muss ich nochmal kurz stehen bleiben. Das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Was muss darunter verstanden werden? Ist das jetzt nicht kompliziert hier? Das Licht sollte jeden erleuchten. Also wenn das Licht doch jeden erleuchtet, dann verstehen die das doch. Dann begreifen die das doch, oder? Das sagt der Text doch. Dass der Text dieses sagen würde, wenn das die Absicht des Textes wäre, dann wären jetzt die folgenden Worte völlig unnötig. Aber weil dieser Text es nicht sagt, sondern, ich sage einfach, was er sagt, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, bedeutet nicht, dass jeder Mensch dadurch zum Glauben kommt, bedeutet nicht, dass jeder Mensch ihn erkennt, sondern es bedeutet, dass jeder, der mit Christus konfrontiert wird, die Herrlichkeit Gottes in einem größten Maß zu sehen bekommt. Die Majestät Gottes, die Offenbarung Gottes in Christus Jesus gibt es. Eine höhere Offenbarung gibt es nirgendwo. Gott hat in den vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei, also verschiedene Art und Weise zu den Menschen geredet durch die Propheten. Da gab es auch eine Offenbarung. Jetzt aber hat er geredet durch den Sohn. Die größte Offenbarung. Also, es gibt keine größere Offenbarung. Und diejenigen, die erleuchtet werden, ja, die zu Gott kommen, die bekommen wirklich das Licht, die sehen das Licht. Ich leite euch weiter, bevor ihr mich verliert. Guckt mal, ich lese Vers 9 nochmal. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Mein Argument ist ganz klar, es geht hier nicht darum, dass ein jeder erleuchtet wird und so zu Christus kommt, sondern dass diejenigen, die zu Christus wirklich gebracht, geführt werden, die werden in Wahrheit erleuchtet. So, der Vers weiter. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Merkt ihr? Wenn es aussagen würde, das Licht wird jeden Menschen erleuchten, das stimmt nicht. Er war in der Welt. Er war sogar in der Welt, die er geschaffen hat. Und das hat nichts gebracht. Ja? Sie wurden nicht erleuchtet in dem Sinn, dass sie gerettet wurden. Sie wurden erleuchtet in dem, dass sie die größte Offenbarung Gottes gekriegt haben. Er kam sogar in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und er teilt hier auf, er kam in das, der griechische Text teilt das auf, er kam in das Seine, ja, und bezieht sich, er kam in das Seine, also in sein Land, was ihm gehört. Das sehen wir aus dem Alten Testament, der Zeit halber sparen wir uns das. Und die Seinen, da geht es um das Volk. Er kam in sein Land und er kam zu seinen Leuten und sie nahmen ihn nicht auf. Also, es funktioniert nicht so, wenn du denkst, das Licht jeden erleuchtet. Okay? Es erleuchtet nicht jeden. Und jetzt Verse 12 und 13. Aber, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und du denkst, ja, aber Momente mal. Allen, die ihn aufnahmen. Hier sind ja die Leute, die ihn aufnahmen. Wisst ihr, was dieses Aufnahmen bedeutet? Allen, die ihn aufnahmen? Es bedeutet Lambano. So ähnlich wie, es hat die gleiche Wurzel. Katalambano ist verstehen, überwältigen. Ja. Lambano ist empfangen. Empfangen. Alle, die ihn empfangen. Ich gebe euch paar Bibeltexte. Matthäus 7, Vers 8. Denn jeder, der bittet, kennt ihr auswendig. Wer bittet, was? Wie geht es weiter? Denn jeder, der bittet, empfängt. Lambano. Jeder, der bittet, empfängt. Matthäus 10, Vers 8. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr's empfangen. Ja, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Matthäus 20, Vers 9. Und es kamen die, welche um die 11. Stunde eingestellt worden waren und empfingen. Und so weiter. Also, jetzt lese ich den Text nochmal. Allen aber, die ihn aufnahmen, alle, die ihn empfingen, macht das einen Unterschied? Definitiv. Ja. Allen aber, die ihn empfingen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und jetzt zeigt er nochmal hin, wer diese sind, die ihn empfingen. Das ist identisch. Alle aber, die ihn aufnahmen, alle, die ihn empfingen, und jetzt weiter, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das sind die gleichen Leute. Die, die empfingen und die, die glauben, sind die gleichen Leute. Die sind identisch. Ja? Die, die empfingen, die, die glauben, sind die gleichen Leute. Und jetzt wird das erklärt im nächsten Vers. Wer sind diese Leute, die ihn empfingen und die glaubten? Die nicht aus dem Blut, ja, die nicht aus dem Blut, bedeutet der Herkunft her, von Mann und Frau, ja, von der Geburt aus, von der Genetik, die da weitergegeben wird, vom Blut aus, die nicht vom Blut, also von ihrer Elternherkunft, Kinder Gottes sind. Niemand wird Kind Gottes, weil deine Eltern Kinder Gottes sind. Ja. Deine Eltern können Papst sein. Oder egal wer, dadurch wirst du nicht ein Kind Gottes. Ja? Deine Eltern können, egal welche hohe Stellung in der Gemeinde haben oder sonst was, dadurch wird die nächste Generation nicht Kinder Gottes. Also die, die ihn aufnahmen, die glauben, die das Anrecht bekommen haben, Kinder Gottes zu heißen, das ist nicht durch ihre Herkunft. Das Zweite, also nicht durch Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus ihrem eigenen Trieb, noch was sie aufbringen können. Dadurch wird niemand ein Kind Gottes. Noch aus dem Willen des Mannes, also auch nicht vom Willen eines anderen, vom Einwirken eines, der vielleicht neben dir lebt, oder von dem Prediger oder sonst von irgendeinem. Das wahre Leben, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Sondern aus Gott geboren sind. Und seht ihr, was er hier aufzeigt? Er zeigt die Souveränität Gottes auf und sagt, das ist der Jesus, mit dem wir es hier zu tun haben. Er ist derjenige, der präexistent war, es ist derjenige, der koexistent war, es ist derjenige, der self, also der selber Gott war, Self-Existenz hatte, und der Beweis dafür, er ist der Schöpfer, er ist der Lebensgeber, er ist der Lebenserhalter. Und jetzt geht er weiter und sagt, hört mal zu, das Licht kann nicht katalambano, das kann nicht überwältigt werden. Dieser Gott kann nicht begriffen werden, er kann nicht verstanden werden. Diejenigen, die es verstanden haben, die es begriffen haben, diejenigen, die ihn aufgenommen haben, die ihn empfangen haben, es sind diejenigen, bei denen Gott gewirkt hat, denen es Gott geschenkt hat. Es ist eine Gabe Gottes. Also, Gott macht es möglich. Versteht ihr die Herrlichkeit dieser Botschaft? Alle sind in der Finsternis, wir waren Finsternis und Gott macht es möglich. Niemand würde gerettet werden, wenn Gott es nicht möglich machen würde. Und das ist die Botschaft, mit der Johannes hier einsteigt und Jesus präsentiert und sagt, das ist der Jesus, mit dem wir es zu tun haben. Das ist die herrliche Botschaft, dass er Leute, die von sich aus Jesus nicht erkennen können, rettet, dass er sie erleuchtet, dass er neues Leben gibt. Ihr Lieben, es gibt keine Evolutionstheorie bei der Schöpfung, dass die Schöpfung von selber geworden ist, und es gibt keine Evolutionstheorie bei der Schöpfung des neuen Menschen, beim geistlichen Leben. Es gibt keine Evolution, dass der Mensch sich zu diesem entwickelt und etwas wird. Es ist das pure Eingreifen des souveränen Handeln Gottes in der natürlichen Schöpfung und in der geistlichen Schöpfung. Das ist die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die uns hier vorgebracht wird. Lasst uns beten.